Ja, ihr Lieben, der Herr, kurz bevor er in den Himmel aufstieg, hat die Jünger gesendet oder gesandt und gesagt, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da trat Jesus zu ihnen, redete sie an und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und darum gehet hin, machet alle Völker zu meinen Jüngern, indem ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Ja, das war, wie gesagt, die letzte Begegnung des Herrn mit seinen Jüngern. Und zwar vollzog sich das Ganze in Galiläa, also genau dort, wo der Herr seinen irdischen, amtlichen und öffentlichen Lebenslauf begonnen hatte. Dort, wo er auch dann seine Jünger gesammelt hatte, sie unterrichtet, sie zum ersten Mal ausgesandt hatte dort, wo er die Wunder gewirkt und wo er seine Gemeinde dann auch nachher gegründet hat. Dort, wo er alles, was inzwischen geschehen ist, auch schon vorausgesagt hatte. Also ich finde das schon stark. Bevor der Heilige Geist zu Pfingsten herniederkam, hat der Herr seine Jünger, das habt ihr alle schon gelesen, ausgesandt, die 12, auch Judas, der ihn verraten hat, muss man sich mal vorstellen, hat sie angeblasen und dann, ja, nehmt hin den Heiligen Geist, den hatten sie für diese bestimmte Aufgabe. Und dann waren die ganz erstaunt, nicht wahr? Wenn sie für Kranke gebetet hatten, wurden die gesund, Dämonen sind ausgefahren von Leuten. Ich meine, heute wären wir so besessene Leute ja gar nicht mehr wahr, werden von uns gar nicht mehr wahrgenommen, weil die alle in bestimmten geschlossenen Anstalten sich befinden. Aber damals liefen die rum und machten da Spektakel und gefährdeten auch andere Leute. Und die haben Zeichen und Wunder erlebt. Ja, dann sagt sie, oh, wir waren so ja überrascht und begeistert und so. Und Jesus hat sie dann wieder auf den Teppich geholt und gesagt, ja, ja, kommt mal schön runter, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darüber sollen wir uns freuen. Und ihr Lieben, wenn wir auch alles Wunderbare genießen können, auch erleben dürfen, wie der Herr sich in unserer Mitte zeigt und in unserer Mitte Wunder und Zeichen tut, was ja auch heute noch geschieht, besonders in Erweckungsgebieten, wird das in dieser außergewöhnlichen Weise heute genauso erlebt wie damals. Dann wollen wir uns immer wieder erinnern, das Entscheidende ist, dass wir gerettet sind. Dass wir diese Hoffnung haben, einmal bei dem Herrn zu sein. Das ist auch in den Gebeten zum Ausdruck gekommen. Wir werden ihn schauen, wie er ist. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf. Rein biologisch gesehen bin ich ja nicht mehr so weit davon entfernt. Und manche von uns auch. Und darüber können wir uns doch freuen. Ne? Als wenn man denken müsste, oh ja, wer weiß, was kommt und hin und her. Das hat der Herr uns ins Herz, dieser Glaube, den wir haben an Jesus, ist ja nicht irgendetwas sich vorstellen. Ja, ich stelle mir das vor, habe ich da gelesen und jetzt habe ich so eine reichhaltige Fantasie, in der ich mir das alles vorstelle. Sondern dieser Glaube ist der allerheiligste Glaube, der uns ins Herz gepflanzt ist. Und niemand wird ihn uns aus dem Herzen herausreißen, wenn wir es nicht selber tun. Und da wollen wir uns immer wieder ermutigen, auch heute Morgen, wenn wir hier zusammen sind, soll das ja auch so eine Ermutigung sein, durchzuhalten, weiterzulaufen, nicht aufzugeben. Und das machen wir nicht deswegen, weil wir uns das Himmelreich verdienen wollen, sondern das machen wir deswegen, weil wir unsere Berufung leben wollen, die jeder Einzelne von uns hat. Jede Berufung hat seinen Zweck und sie sind sehr unterschiedlich. Aber letztlich geht es darum, dass das Reich Gottes gebaut wird.
in der Vielschichtigkeit und Vielfalt, wie es eben besteht. Ja, der Herr hat dann auch sein großes und ewiges Erlösungswerk, wie gesagt, in Galiläa begonnen. Dort hat er gelebt, dort hat er gewirkt und die Seinen bis ans Ende geliebt. Und so sollte jetzt seine irdische Laufbahn enden. Dort nun sollte, wie gesagt, das größte Opfer, was je in der Historie der Menschheit gebracht wurde, gebracht werden. Es hat Gott alles gekostet, uns zu erretten. Wirklich alles. Wirklich das Letzte. Und ihr Lieben, wir wollen uns davon inspirieren lassen und bereit sein, auch um Jesu Willen alles auf uns zu nehmen, ja, wenn es auch dreist unser Leben kostet. Petrus, da war ja so überzeugt, dass er das machen würde und dass er den Herrn nie verleugnen würde. Und dann musste ihm der Herr erstmal zeigen, was in seiner eigenen Kraft möglich ist, nämlich gar nichts in der Hinsicht. Und ich vertraue auch nicht auf meinen Glauben oder auf meine Treue oder sowas, sondern es ist die Treue des Herrn, die auch in uns ist, die in dir ist und in mir ist. Ja, er hält uns fest. Das ist so schön, ja. Wenn unser Herr, der das Weltall von den gewaltigen Himmelskörpern bis zu den kleinsten Bazillen regiert, sitzt er jetzt ruhig im Himmel und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Auch das ist so entscheidend und das ist so wunderbar. Das Wort Gottes, das ist ja nicht nur irgendeine Mitteilung, irgendeine Info, sondern das Wort Gottes ist Kraft. Und Gott sprach und es ward. Und ihr Lieben, dieses Wort ist in uns. Und insofern haben wir die Möglichkeit, geistliche Werte zu schaffen durch das Wort Gottes. Durch das Wort, das auch von uns ausgeht. Ja, und darum sind wir Gesandte, Gesandte unseres Herrn, das Wort Gottes auszubreiten. Und jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit und kann es auch. Das hängt nicht von unserer Begabung und von unseren Intelligenzquotienten ab, sondern es hängt von unserer Treue ab, von der Hingabe an unseren Herrn. Als unser Gott das kleine, harte Menschenherz verändern musste, müssen wir überlegen, das ganze Weltall hat Gott geschaffen, bis heute ist es nicht erforscht, die Weiten des irdischen Universums. Aber als Gott das Menschenherz verändern musste, da konnte er nicht auf seinem himmlischen Thron bleiben, sondern er musste den Himmel verlassen, auf unsere Erde herabsteigen, Mensch werden und leiden und sterben zur Sühne für unsere Sünden. Es ist so gewaltig, natürlich ist uns das immer präsent und es wird auch immer wieder in unseren Gebeten anklingen, dass wir Erlöste sein dürfen, dass wir gerettet sind, dass unsere Schuld vergeben ist. Ja, das ist auch richtig, dass wir das immer und immer wieder betonen und wir können es in seiner Tiefe und in seiner Gänze und in seiner Umfassenheit, die Erlösung, die Gott uns geschaffen hat, können wir gar nicht begreifen. Aber es ist trotzdem geschehen. Preis dem Herrn. Ein Student der Theologie in Amerika hatte als Prüfungsarbeit über das Thema zu schreiben, der Gedanke der Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Teufels. Ja. 4 Stunden standen ihm zur Verfügung und nur war dieser junge Mann ein gläubiger Christ und über dem Schreiben wurde ihm das Herz so warm. Er schrieb von der Allmacht Gottes, von seiner Größe, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit. Der konnte gar nicht genug schreiben. Ja? Und dann war die Zeit um und er hatte noch kein Wort über den Teufel geschrieben. Und dann hat er mit seinem Aufsatz einfach mit den Worten abgeschlossen: Für den Teufel hatte ich wirklich keine Zeit mehr. Ihr Lieben, und das sollte uns auch so gehen, ja, dass wir so beschäftigt sind mit der Liebe Gottes, dass wir, ja, wir sind in Jesus, wir sind in ihm geborgen. Das ist so, wie David sagte, wenn ich in deinem Hause bin, dann bin ich geborgen, also im Tempel. Wir sind im Tempel Gottes, wir sind in ihm, ja. Und wenn wir in ihm sind, sind wir geborgen. Und dann kann der Teufel überhaupt nichts tun. Da kann mit Milliarden von Dämonen können angeschwört kommen, die können nicht an uns ran. Und das finde ich auch so toll. Bin so getröstet und gestärkt, weil mir nichts passieren kann. Und alles, was mir passiert, wenn ich Jesus lieb habe, muss letztlich zum Guten werden. Muss sich irgendwie wenden, muss in irgendeiner Form der Fluch, den der Teufel auf diese irdischen Dinge gelegt hat, sich in einen Segen verwandeln. Ja, der Herr versammelt die Seinen. Er hat die 11 Jünger, ich meine, der 12. war ja gerade der, der den Herrn verraten hat, aber er hat sie um ihn versammelt. Und es ist ihm, dem Herrn und seinen Elfen, ein unvergesslicher Anblick von allertiefstem Eindruck gewesen. Wie oft hatte er seine Jünger während seines Erdendaseins um sich versammeln lassen? Immer wieder hatten sie mit Staunen seiner Rede und seinen Gedanken über die ewigen Dinge gelauscht. Doch die Jünger, die waren nicht nur seine Schüler. Er war nicht nur ihr Meister oder Mentor. Er war mit ihnen aufs Herzlichste verbunden. Schon hier auf Erden. Das fand ich so stark. Als Jesus hier war, sagte er zu seinen Jüngern, wie herzlich hat mich verlangt, noch einmal Gemeinschaft zu haben. Das letzte Mal übrigens, das letzte Abendmahl, bevor Jesus dann ans Kreuz ging. Und er hat sich so gefreut, mit seinen Jüngern zusammen zu sein. Dann wurde er ja ganz traurig und sagte, aber einer wird mich verraten. Und ihr Lieben, ich habe mir manchmal Gedanken gemacht, wie konnte Judas das durchstehen? Oder was hat ihn überhaupt getrieben? Ich meine, er war ein Jünger Jesu. Ja? Wie kam er dazu? Wenn wir das mal richtig durchdenken, so die ganze Zeit der Jüngerschaft und Jesus mit seinen Jüngern, dann muss man wohl sagen, dass Judas Iskariot wohl einer der intelligentesten von den Jüngern war. Und er, so stelle ich mir das vor, er dachte, er wird bald auf Thron Gottes sitzen, neben Jesus regieren, der würde die Römer vertreiben und dann würde Israel wieder, ne, das Volk Gottes sein und sie würden mit Jesus herrschen. Und er wartete und es nahm überhaupt nicht diese Richtung, sondern im Gegenteil. Manchmal wollten sie Jesus, einmal wollten sie ihn den Berg runter schmeißen. Und Jesus ist dann mitten durch sie durchgegangen. Und ich denke mal, er wollte nachhelfen. Er wollte Jesus zwingen, seine Herrschaft zu beweisen. Das war seine Motivation. So stelle ich mir das vor. Und wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht versuchen. Auch mit irgendwelchen Sachen, die wir anstellen können, kann man Gott versuchen. Ja? Dass man Dinge drauf ankommen lässt. Ach, Gott wird das schon machen. Und da hatte sich der gute Judas schwer geirrt. Aber Jesus hat diesen Judas nicht einfach so aufgegeben. Das finde ich auch so stark. Er liebte ihn. Wirklich. Und er sagte, einer wird mich verraten. Und da war er dabei. Und er sagte, dann, alle waren verunsichert, vielleicht durch eine Unsicherheit oder durch eine Unbeherrschtheit könnte man vielleicht Jesus verraten oder so. Bin ich es? Und auch Judas sagte, bin ich es, Herr? Und Jesus sagte, ja, du bist es. Da hätte doch ein Licht aufgehen müssen, dass Jesus wusste, dass er ihn verraten würde. Dann sagt er, der wird es sein, der mit mir in die Schüssel taucht. Wenn wir jetzt nachher das Abendmahl nehmen, müssen wir uns das mal vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern das Mahl gefeiert hat. Und nun war es im Orient so, wenn jemand einen anderen besonders schätzte, besonders in sein Herz geschlossen hat, dann hat er das dadurch gezeigt, dass er sein Bissen, der eigentlich für ihn war, in die Schüssel tauchte und dann dem anderen überreichte. Und das hat Jesus mit Judas getan. Judas hätte wissen müssen, dass Jesus ihn liebt und dass Jesus ihn auf die richtige in die richtige Richtung bringen will. Aber was hat er gemacht? Er schluckt den Bissen runter, ohne sein Herz zu verändern. Und was passiert? In dem Moment kommt der Satan über ihn und verschließt sein Herz. Von dem Zeitpunkt an war Judas eigentlich nicht mehr zu helfen. Oder doch? Jesus geht dann mit den Jüngern in den Garten Eden. Dort wird uns ja das Gebet hinterlassen, dass Jesus einmal natürlich während des Abendmahls oder ja betete kurz, bevor er dann mit seinen Jüngern nach Gethsemane ging und in den Garten da und betete und rang mit dem Tode. Und dann kommt der Judas mit seinen Henkern da anmarschiert. Und Jesus, er lässt Judas an sich ran und dann küsst Judas ihn, um ihn zu verraten. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Judas, mein Freund. Er war immer noch Jesu Freund. Denn Jesus sagt nicht mein Freund und meint es nicht so. Und hätte meines Erachtens nach immer noch die Möglichkeit gehabt, vor Jesus niederzufallen, zu sagen, Herr, vergib mir. Ich war vollkommen durcheinander. Aber dazu ist es nicht gekommen. Und obwohl Jesus seine Liebe so überaus, in solchem überaus großen Maße, gerade auch an Judas erwiesen hat, ist er verloren gegangen. Und das ist die Tragik, meine Geschwister, dass so viele, viele Menschen in Ewigkeit verloren gehen. Die Ewigkeit ist sehr lang. Und da verloren zu sein, muss furchtbar sein. Die Bibel sagt, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nicht? Die Leute, die hier so rumlaufen, nett und ja, so, die sind nicht so alles schlechte Leute. Nicht? Jeder ist Sünder, ohne Frage. Aber das sind ja nicht die Schlechtesten oder die Schlimmsten, die nicht zu Jesus finden. So wie Judas. Irgendwie auf sich fixiert, lassen sie sich nicht auf Jesus ein. Ihr Lieben, ich habe euch ja gesagt, dass ich einige Pfarrer angeschrieben habe. Über 1000 übrigens. 1600, glaube ich, ja. Ich habe noch Briefe weggeschickt. Ja, ja. In Liebe und Ehrerbietung. Also nicht, dass ich da so jetzt den großen Besserwiss heraushängen ließ, sondern ich habe gesagt, ey Leute, kommt zur Besinnung. Wenn ihr nicht mehr glaubt an die Auferstehung Jesu, habt ihr alles verpasst. Wenn ihr nicht mehr glaubt, dass die Bibel das Wort Gottes ist, das glauben die wenigsten, heute noch. Es ist eine ganz, ganz schlimme Sache, was da so grassiert und wie die Herzen verblendet und verbarrikadiert sind. Viele Pfarrer haben mir dann zurückgeschrieben und haben sich sehr bedankt und gesagt, dass ich ihnen vollkommen aus dem Herzen gesprochen habe und dass ihnen das Mut macht, dass wir auch beten. Wir beten jeden Tag für sie. Wir tadeln ja nicht nur oder korrigieren, sondern wir beten für sie. Wir nehmen uns ihrer an. Es tut mir so weh. Es tut mir so leid. Leute, die doch irgendwann, ich kann mir mal vorstellen, so als Jünglinge, den Ruf empfunden haben, ey, ich will dem Reich Gottes dienen. Ja, dann gehen sie auf die Uni und dort wird ihnen der Glaube aus dem Herzen rausgeprügelt. Ja, förmlich. Ja, mit der theologischen Forschung, der kritisch-historischen Forschung und was es nicht alles gibt. Ne? Und der größte Blödsinn, wirklich, weil sie verblendet sind bis unter die Haarwurzel. Ich habe die Theologieprofessoren, die habe ich ja auch im Fokus. Es gibt davon in Hamburg 7, die Theologie dann lehren. Und alle, ich will sie nicht verurteilen, aber nach meiner Kenntnis sind sie alle gottlos. Und die lehren nun den Nachwuchs der Kirche. Ja, das ist ein Skandal. Ja, und ich möchte so gerne, dass die Professoren, dass die irgendwo geöffnete Herzen bekommen. Aber das ist das Dramatische, was wir schon bei Judas sehen. Das sehen wir fortgepflanzt bis in unsere Tage. Meine Geschwister, es muss uns bewusst sein, wie tragisch das ist. Dass wir nicht denken, na ja, es wird schon, es wird nicht. Und wenn wir aber das Unsrige tun, wenn wir die Menschen lieb haben, wenn wir für sie beten auch wirklich mit Inbrunst beten und nachhaltig und anhaltend, also nicht nur mal ein Gebet zum Himmel schicken, sondern täglich und anhaltend beten, wird der Herr Gnade schenken. Und ich glaube, dass es noch einmal ein geistliches Aufbrechen in unserem Land geben wird. Irgendwo habe ich da eine gute Zuversicht. Gott kann auch Wunder tun. Rein menschlich gesehen müssen wir sagen, es ist unmöglich. Bei dem heutigen Stand in unserer Gesellschaft, wo alles den Bach runtergeht, ich meine moralisch und was die göttlichen Werte anbelangt, könnte man das nicht glauben. Aber unserem Gott ist alles möglich. Wir wollen sehen. Nun, Herr Pfarrer, wo ist denn da Ihr lieber Gott? Und der Pfarrer antwortete, haben Sie die Schwester nicht gesehen, die eines der jammervollen Kinder auf dem Schoß hielt und fütterte, ihm Geifer und Schleim mit einer Zartheit und Güte abwischte, als ob sie das liebste Kind auf dieser Welt in ihren Armen hielte? Wenn Sie da den lieben Gott nicht gesehen haben, dann ist Ihnen nicht mehr zu helfen. Es ist so schön, dass hier, meine Geschwister, die Liebe Gottes verkörpern können. Ja? Dass wir zeigen können, dass wir anders geartet sind als die Menschen in dieser Welt. Ich finde auch ganz wichtig, meine Geschwister, dass wir als Geschwister zusammenstehen und eins, auch über den Rahmen der lokalen Gemeinde hinaus. Ja, mit dem kann ich nicht so. Ihr Lieben, das ist kein Argument, das dürfen wir nicht. Wir müssen mit jedem können, unserer Geschwister. Wir sind zusammengestellt. Und jeder Einzelne hat eine spezifische Berufung. Und ob er sie nun lebt oder nicht so lebt oder auch ein bisschen eckig und kantig ist und so, das musst du nicht beurteilen. Das wird der Herr verurteilen oder beurteilen. Aber wir sollen unseren Nächsten lieben. Selbst wenn er uns Mühe macht, sollen wir sie tragen. Natürlich dürfen wir sie korrigieren, das mache ich auch. Aber ich möchte mich hüten, irgendeine meiner Geschwister in irgendeiner Form zu beurteilen, also negativ beurteilen und dann sagen, naja gut, der spielt für mich keine Rolle. Das gibt's nicht. Das darf es nicht geben. Meine Geschwister, wir sind berufen, einander zu lieben. Und darum gibt es auch schwierige Leute, auch in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, damit wir daran unsere Liebe prüfen können. Ja? Seid getrost. Der Herr ist mit uns. Und er wird uns Gnade schenken. Und wir sind ja da in der großen Gemeinde, da in der Elim, da gibt es über 40 Nationalitäten, sehr unterschiedliche Leute. Nun, es gibt auch manches, was da nicht so gut läuft, vielleicht, ja. Aber eines ist klar, die Einheit in der Gemeinde ist außergewöhnlich. Obwohl so viele verschiedene Menschen da sind. Auch junge und alte, auch viele junge Leute. Und das spürt, man spürt so diese Einheit. Und das freut mich. Das ist für mich so ein Trost. Ja, da kann manches auch mal daneben gehen oder so. Aber das ist das Entscheidende, dass wir einander lieb haben. Das ist unsere Sendung. Wir sind gesandt zu den Menschen, die Liebe Gottes auszubreiten. Wir haben gerade von der Liebe, von der unendlichen Liebe Gottes gesungen. Und die sollen wir ausbreiten. Wir sind es, von denen das ausgehen soll. Jesus ist im Himmel, hat uns hier auf die Erde entsandt, damit wir seine Liebe weitergeben. Ja, er hatte sie wieder versammelt, da waren wir stehen geblieben. Und der Herr hat nicht das Irdische, sondern das Ewige, das Jerusalem, was ewig bleiben wird, das hat er im Auge. Und das ist die Gemeinde Jesu, das himmlische Jerusalem. Und dafür ist er gestorben und dafür ist er auferstanden. Er hat den ultimativen Sieg über den Teufel errungen. Und dieses Erlösungswerk, meine Geschwister, ist nicht revidierbar. Es ist ein für alle Mal geschehen. Wisst ihr, als Jesus am Kreuz hing, da gab es eine Phase, wo Jesus fürchterlich von dem Teufel gequält wurde. Und er rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Prophetisch steht es ja auch in den Psalmen schon. Und dann verdunkelt sich die Atmosphäre. 3 Stunden Finsternis. Es ist die Stunde der Finsternis. Die Stunde des Teufels. Und ich kann mir vorstellen, dass in der Hölle da großer Jubel war. Jetzt ist Jesus, der Sohn Gottes, am Ende. Und nach den 3 Stunden ruft Jesus noch einmal aus. Und wisst ihr, was er ausruft? Vater! Er konnte wieder Vater sagen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und kurze Zeit später schließt er sein Leben hier ab, haucht förmlich sein Leben aus mit den Worten, es ist vollbracht. Meine Geschwister, es ist vollbracht und da kann der Teufel machen, was er will. Und wir sind Gerettete. Ist das nicht herrlich? Niemand kann uns das rauben, was der Herr uns geschenkt hat. Und das hat er uns wirklich geschenkt. Wir haben nichts, wir können auch überhaupt nichts verdienen. Manche denken, ja, wenn ich jetzt Werke Gottes tue, dann kriege ich da mal einen großen Lohn im Himmel und so. Ja, wir werden belohnt, ohne Frage. Aber nicht von unseren eigenen Werken. Sondern wisst ihr, von welchen Werken wir belohnt werden? Wenn wir Werke tun, die aus dem Heiligen Geist heraus in uns jetzt zur Auswirkung kommen. Dass wir inspiriert werden vom Herrn, das oder jenes zu tun. Und wenn wir dieses oder jenes tun, aus der Inspiration des Geistes Gottes heraus, wird es uns keine Last. Im Gegenteil, es ist uns eine Lust, so eine Freude. Wenn jemand sagt, ach, ist alles so schwierig, jetzt muss ich wieder beten und so, der hat es nie begriffen. Versteht ihr? Die Last, was uns wirklich zur Last wird, damit man da fast drunter zerbricht, diese Last lädt uns Teufel auf. Und das können auch fromme Sachen sein, ja, dass er uns mit irgendwas belegt, nur um uns irgendwie zu beschweren, uns dann auch seelisch anzugreifen, dass man depressiv wird und so weiter. Ich sage euch eines, meine Geschwister, wir als Gotteskinder, wir haben kein Recht, depressiv zu sein. Das ist ein bisschen provokativ gesagt, aber wir haben gar kein Recht dazu. Wenn jemand depressiv wird, wenn jemand burnt out, ist ja auch so ein modernes Wort, ne? Ausgebrannt ist, ja, dann ist es ein Zeichen, dass er das falsche Feuer hatte. Das ist ein Zeichen, dass er nicht in der Spur Jesu läuft. Wenn ich in der Spur Jesu laufe, und ich sage das ja nicht als Neuling, ja, ich bin über fast 60 Jahre bin ich auf dem Weg, ne? Und habe alles schon erlebt, ne? Auch die schlimmsten Dinge. Aber ich sage euch eines, ich bin so fröhlich und so froh. Ja, habe ich euch das gesagt? Weiß ich nicht. Jedenfalls, als ich so zwischen Leben und Sterben lag im Krankenhaus, habe ich das mal erzählt, ein Mann reingefahren ins Krankenhaus. Habe ich erzählt, ja? Dann will ich es nicht nochmal erzählen. Und also, trotz der schlimmsten Sache, die mir passiert war, also wo ich wirklich wohl ich normalerweise nicht lebend rausgekommen wäre, normalerweise, war ich fröhlich. Und das zeigt mir, dass diese Freude des Herrn, das ist nicht meine eigene seelische Freude, das ist die Freude des Herrn, die natürlich dann meine Seele erfüllt und mein Herz, dass es jubeln kann, ja. Aber es ist der Herr. Und ihm gehört auch alle Ehre. Das kann man nicht sagen, oh, ich bin ein toller Typ. Ich fühle mich überhaupt nicht als tollen Typ, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ich bin so dankbar, ein Gotteskind zu sein. Preis dem Herrn. Und noch einmal, preis dem Herrn. Ja, Albert Einstein kennen wir, haben wir schon mal von gehört. Professor, ne, stellte einst Kardinal Faulhaber die Frage, Eminenz, was würden Sie tun, wenn Ihnen die Mathematik bewiese, dass Ihr Glaube falsch sei? Und der Kardinal antwortete, Herr Professor, ich würde geduldig warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Doch, Albert Einstein, das ist jetzt eine wahre Geschichte, das ist jetzt keine Story. Später sagte Einstein, er war ja Jude. Ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er, sagt Albert Einstein. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Und der Philosoph Paul Deussen sagte, die Kraft, ein Menschenherz zu erneuern, ist mehr als eine kosmische Kraft. Und die hat Gott in die Welt gesandt, in Jesus Christus. Und diese Kraft haben wir erlebt, meine Geschwister. Lasst uns in dieser Kraft vorangehen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und immer wieder neu diese Kraft tanken, immer wieder neu auffrischen lassen in uns. Und der Herr setzt uns auch den Angriffen des Teufels aus. Die Macht der Welt, die vom Teufel herrührt, ist überall um sie herum. Und sie ist eine so grausame Wirklichkeit, dass ein, also wirklich, da kann ein, das kann einem das Herz fast zerbrechen lassen. Diese fürchterliche Tragik in dieser Welt. Und Jesus sagt es frei heraus, ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Die Welt liegt in der Hand des Bösen und dieser geht umher wie ein brüllender Löwe. Oder er verstellt sich als Engel des Lichts. Beides. Man kann er sehr genial machen, hat er jahrtausendelange Übungen drin. Jesus hat seinen Todfeind direkt gegenübergestanden. Und wir müssen sagen, es war kein Scheingefecht. Wenn wir an die Angriffe denken, denen unser Herr bei der Versuchung in der Wüste und dann in Gethsemane und letztlich dann am Kreuz ausgesetzt war, ich habe euch das vorhin ja kurz geschildert, dann begreifen wir, dass die Sache Gottes wirklich auf dem Spiel stand. Es war nicht sicher, dass Jesus das alles packen würde. Er war Mensch, auch wenn er Gottes Sohn war. Er war versucht wie wir. Noch schlimmer. Und jeder, der dem Befehl des Herrn Folge leistet und hingeht, bekommt diese unheimliche Feindberührung. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, sagt der Herr. Der Teufel ist der fürchterlichste Feind Gottes, der Fürst dieser Welt. Und er hat viel Macht und viel Großmacht und viel List, sein grausamer Rüstung ist, hat das Luther schon gesagt. Er ist nicht etwa schon eingesperrt. Er läuft frei herum und sieht zu, wen er umbringen kann. Könnte man sagen, ja, warum hat Gott das zugelassen? Damit beweist er seine Macht an den Seinen. Denn er hat uns zugesichert, wenn wir ihm die Treue halten, dann wird der Teufel das Nachsehen haben. Und das soll er. Ich segne euch, meine Geschwister. Ich segne euch mit dem Sieg Christi. Ich segne euch mit der Macht, die der Herr euch gegeben hat. Und mir natürlich auch. Preist dem Herrn. Seine Bosheit des Teufels, die nimmt überhaupt nicht ab. Und ihr seht das bei den Bösen. Die werden immer noch böse. Ja? Laster, Unglaube, Hass, Lieblosigkeit. Das alles wird immer mehr zunehmen, auch in dieser Welt. Ein in der Wüste Verdurstender, er sah in einiger Entfernung eine Oase. Aha, dachte er, eine Fata Morgana. eine Luftspiegelung, die mich narrt und zur Verzweiflung treiben wird, denn in Wirklichkeit ist ja gar nichts da. Er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. Sie wurde im Gegenteil immer deutlicher. Er sah die Dattelpalmen, das Gras und die Felsen, zwischen denen eine Quelle entsprang. Das kann natürlich auch eine Hungerfantasie sein, dachte er, die ihm sein halb wahnsinniges Hirn vorgaukelte. Solche Fantasien entstehen halt in meinem Zustand, so hat er sich eingeredet. Natürlich, jetzt höre ich sogar das Wasser laufen. Und nachher, da dachte er, das ist eine Gehörhalluzination, ja. Wie grausam die Natur ist, ach ja. Und mit diesen Gedanken brach er dann zusammen und starb mit einem lautlosen Fluch auf die Sinnlosigkeit des Lebens. Eine Stunde später fanden ihn zwei Beduinen. Sie sagten, kannst du so etwas verstehen? Die Datteln wachsen ihm ja beinahe in den Mund. Er hätte nur die Hand ausstrecken brauchen. Und dicht neben der Quelle liegt er mitten in der schönsten Oase, verhungert und verdurstet. Wie ist das nur möglich? Ja, sagte der andere Beduine, er war halt ein moderner Mensch. Ja, die modernen Menschen. Es ist zum Greifen nah, das Heil. Und doch keiner langt zu. Ich glaube, dass es kaum einen Menschen gibt, der nicht das Evangelium schon gehört hat hier in Deutschland. Aber deswegen wollen wir immer weiter Menschen werben für den Herrn. Ja, er hat sie zu den Völkern gesandt. Der Auferstandene gibt ihnen als Fürst des Lebens den vollmächtigen Befehl, geht hin! Doch er sendet anders, als ein irdischer König das getan hätte. Sie sollten nicht noch einmal alles genau durchstudieren, was sie in den 3 Jahren der Gemeinschaft mit ihrem Meister gelernt hatten. Immer studieren, studieren, studieren. Sie sollten hingehen und sich um ihren erhöhten, unsichtbaren Herrn versammeln. Und der würde sie dann mit seinem Heiligen Geist taufen, mit Feuer. Nicht in eigener Kraft durften sie gehen, nicht menschliche Begabung sollte ihre Sendung bestimmen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, so am Rande so, ja, angesiedelt. Und dann bis an das Ende der Erde. Sie sollten nicht rhetorisch beeindrucken, nicht demagogisch vereinnahmen, auch nicht durch theologische Kompetenz überzeugen. Da würden sich manche überfordert fühlen. Darum geht es nicht. Ihr werdet meine Zeugen sein, wenn die Kraft auf euch ruft. Die Frage, meine Geschwister, ist, ruht die Kraft auf uns? Und wenn wir spüren, dass wir zu wenig von dieser Kraft haben, lasst uns dafür beten. Lasst uns alles dafür tun, dass der Herr uns neu ausstattet, neu ausrüstet mit dieser Kraft, damit wir, jeder in seiner spezifischen Berufung auch, dem Herrn dienen können. Der eine hat mehr soziale Aufgaben, der andere hat seelsorgerliche Aufgaben, der andere hat, ja, soll auch mal predigen und so, ne? Der andere hat Gemeindeleitungsaufgaben, ja, die Aufgaben sind unterschiedlich verteilt. Aber alles soll in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Die Ehefrau des früheren pakistanischen Innenministers erzählte, wie sie Christ wurde. Aus purer Höflichkeit hatte sie von einem amerikanischen Missionar eine Bibel ausgeliehen. Und die lag dann unter Zeitungen und unter anderer Bettlektüre versteckt auf ihrem Nachttisch. Ungelesen natürlich, ne? Die Bibel, die liegen dann irgendwo. Fast jeder hat ja irgend sowas. Aber ungelesen. Aber dann hatte sie eines Nachts einen Traum. Ein Parfümverkäufer stellte ihr seine Kollektion edler Gerüche vor, also im Traum. Und sie hat im Traum gerochen. Und zuletzt stellte er ihr ein goldenes Gefäß mit einer ganz wertvollen, duftenden Narde auf den Nachttisch. Das ganze Zimmer duftete davon. Und im Traum wollte die Frau etwas davon nehmen. Aber der Verkäufer sagte, Vorsicht! Diese Gnade ist das Wertvollste, was ich besitze. Und als die Frau erwachte, sah sie, dass genau an der Stelle des Nachttisches, wo im Traum der Verkäufer sein goldenes Nardengefäß hingestellt hatte, jene Bibel lag. Mit einem Schlag war ihr dieses Buch interessant. Sie schlug es auf und machte Seite um Seite die umwerfende Entdeckung, dass da nicht von einem erschreckend fernen Gott erzählt wurde, sondern dass sich da ein liebender, vergebender, herrlicher Gott offenbarte, zu dem man Vater sagen konnte. Ihr Lieben, der Verfasser von Ben Hur, diesem wunderbaren Roman, der davon berichtet, wie Gott einen Menschen aus schlimmsten Situationen heraus befreit hat. Dieser Mann, er fuhr durch die Wüste mit einem Pferdewagen, das ist ja schon urlange her. Und es war ein Fahrer mit in dieser Kutsche und er las die Bibel. Und dann sagte er, Sie lesen die Bibel, Sie glauben doch wohl nicht mehr an das, was, ne? Das ist Mittelalter, ne? Aber da kann man doch heute nicht mehr dran glauben. Oh, sagte der Pfarrer, wenn das so ist, dann ist das doch ein Bestseller, wenn Sie jetzt ein Buch schreiben und beweisen, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Doch, sagte er, das traue ich mir zu. Und dann muss er natürlich die Bibel lesen. Ne? Und er hatte noch nicht mal das Alte Testament durch. Da hat er sich zu Jesus bekehrt. Und dieser Mann, das ist auch eine wahre Geschichte, dieser Mann hat dieses berühmte Buch, und nachher ist es ja auch verfilmt worden, ich habe den Film selber gesehen, ein super Film, Ben Hur, geschrieben. Es gibt ein altes lateinisches Sprichwort, wenn das Gefäß nicht sauber ist, wird alles schlecht, was man hineinfüllt. Und das gilt auch für den menschlichen Willen und das menschliche Herz. Wenn der Wille nicht strikt auf Gott ausgerichtet ist, dann haben wir alle religiösen, moralischen Bemühungen im Keim mit Bitterkeit verfälscht. Und unser ganzes Leben wird dadurch verderbt. Ihr Lieben, ich wollte heute nicht negativ sein, aber es ist immer auch in der Verkündigung wichtig, auf die Gefahren hinzuweisen, nicht wahr? Und wir sind immer noch im Kampf. Noch sind wir nicht am Ziel. Und ich segne euch, meine Geschwister, dass wir das Ziel erreichen. Jeder einzelne von uns. Und dazu werden wir jetzt auch das Abendmahl nehmen. Denn so oft, wie wir das tun, werden wir wieder neu inspiriert zu verkündigen, dass Jesus lebt. Das Wort Gottes zu verkündigen. Zeugen Jesu zu sein. Gesandte des Herrn zu sein. So wie Jesus gesandt wurde, genauso sendet er auch uns. So wie Jesus Herrlichkeit hatte, hat er uns seine Herrlichkeit übertragen. Und auch die Salbung. Und die ruht auf uns, die ruht auf dir und auf mir. Und darüber wollen wir uns freuen und dem Herrn danken und ihn preisen. Herr Jesus, ich möchte danken für dein kostbares Wort, für diese Ermutigung, die du uns in deinem Wort gibst, Herr. Und dass dein Wort die absolute Wahrheit ist, dass wir uns hundertprozentig darauf verlassen können, das ist einfach wunderbar. Wir beten dich an und verherrlichen dich, Herr, dass all das, was auch dein Wort hier in Bezug auf die Sendung aussagt, dass sich das in unserem Leben dann verwirklicht, um deines herrlichen und kostbaren Namens willen. Amen.